Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit den Offseason Needs der AFC und NFC West. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt. Wenig Masse.
Hallo Philipp.
Moin Torben.
Es ist die letzte Division Off-Season Preview.
Yep.
Und Gefühl, du wirst dann irgendwann feststellen, das wiederholt sich dann nach der Off-Season und nach dem Draft, wenn wir wieder alle Teams durchsprechen. Freust du dich schon?
Ja klar. Das ist doch das, worüber wir in dieser Zeit quatschen. Über News und Prognosen und Möglichkeiten, weil gespielt wird ja nicht.
Genau, gespielt wird nicht, es wird nur trainiert, es wird aber vor allem miteinander geredet. Und pünktlich ab Montag startet, also am Mittwoch startet die Free Agency offiziell, aber am Montag startet sozusagen die Gesprächsphase. Und pünktlich dazu sind wir auch mit allen Divisions durch. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mit der AFC West. Wir starten mit den Denver Broncos. Die waren letztes Jahr eine riesige Enttäuschung. 5-12, Vierter in der Division, haben jetzt einen Capspace von 9,7 Millionen, haben einen neuen Coach, Sean Payton. Sie haben sozusagen die prominenteste Lösung bekommen, haben noch einige Cut-Kandidaten. Sie könnten noch mit Graham Glasgow 11 Millionen sparen und mit Chase Edmonds 5,9 Millionen sparen. Sie haben eigene Free Agents mit Kareem Jackson und Billy Turner, die man kennt, die auch wichtig sind, haben aber auch klare Needs. Also ich glaube, O-Line ist definitiv ein Thema. Gerade wenn du Russell Wilson hast, brauchst du eigentlich eine stabile O-Line. Und auch das System sozusagen, was ja auch Sean Payton eigentlich immer bevorzugt. Und das Thema Speed habe ich mir aufgeschrieben, egal auf welcher Position. Das Thema Speed ist etwas, was bei den Denver Broncos ein wenig, ich nenne es mal, zu kurz gekommen ist. Aber bei allem Hate, was sie letztes Jahr eigentlich gekriegt haben, ich glaube immer noch daran, dass sie eine gute Truppe zusammen haben. Okay, also wenn wir von Jerry Jeudy sprechen, dann ist er vielleicht kein Nummer 1 Receiver, aber er ist ein guter Receiver. Cortland Sutton ist ein guter Receiver, vielleicht keine Nummer 1, aber er ist ein guter Receiver. Tim Patrick ist ein guter Receiver. KJ Hamler genauso. Also du hast da eigentlich noch ein Waffenarsenal. Du wirst Latavius Murray, auch der ist Free Agent. Jetzt wird wahrscheinlich Revonta Williams noch mehr Workload kriegen. Du musst dich um deine O-Line kümmern, aber auch in der Defense hast du gewisse Positionen einfach echt gut besetzt. Also und das geht mit DJ Jones los, das geht über Randy Gregory. Du hast mit Pat Surtain einen Cornerback, den ich sehr, sehr stark finde. Allgemein die Secondary mit Surtain, Justin Simmons und Ronald Darby gefällt mir. Was sagst du zu den Denver Broncos?
Ja, schwierig. Es ist auf jeden Fall so ein Make-or-Break hier, ne? Wenn das letzte halt das war, wo die Erwartungen groß waren und die nicht erfüllt wurden, kannst du jetzt natürlich mit einem Trainerwechsel und so echt, du kannst ganz schnell den Hebel rumreißen. Das darf man halt echt nicht unterschätzen. Das sind alle Spieler, von denen man letztes Jahr viel gehalten hat. Und das sind alle Spieler, die bei denen ich eigentlich nicht das Gefühl habe, dass wir daneben liegen. Also, dass das auch gute Leute sind, alle so, wie sie da sind. Und dementsprechend ist jetzt halt die Aufgabe von Sean Payton, diesen Zug wieder auf die Schiene zu kriegen. Und dann kann er halt ganz schnell losrasen. Das Problem ist nur, gelingt das jetzt nicht und vor allem nicht gleich am Anfang der Saison, dann kann das auch ganz böse enden. Und dann, ja, haben wir diese Kettenreaktion, die da dranhängt mit den vielen wenigen Draftpicks, die dann da sind, mit dem hohen Cap-Space, was da liegt und so. Deswegen, ja, ist halt so die Frage, sollen die Broncos jetzt quasi nochmal alles Geld ausgeben und gucken, ob das dann dieses Jahr, also quasi mit der Brechstange versuchen, diesen Zug wieder draufzuheben? Oder ja, sind sie ein bisschen vorsichtig und sagen sich halt, ja, das kann halt auch echt nach hinten losgehen und dann lass uns nicht komplett schon im Regen stehen, weißt du? Dann, ja.
Die Frage, was würdest du tun?
Ich
GM,
sag...
GM Philipp Forstmann.
Ja, genau. nee, ich würde tatsächlich in der Situation, Sean Payton ist ein Erfolgscoach, Russell Wilson ist ein Erfolgsquarterback. In der Konstellation, sage ich ganz ehrlich, die haben bereits Sachen gemeistert in ihrer sportlichen Karriere, beide. Und dementsprechend würde ich das tatsächlich, ich würde weiter auf dem Gas bleiben und gucken.
Ich auch.
Weil
ganz klar.
Es hilft dir eh nichts. Es hilft dir eh nichts, da zurückzuziehen. Dann, ja, das ist quasi wie im Zweikampf. Wer zurückzieht, verletzt sich. Ne? So, es bringt dir nichts, jetzt irgendwie schon Sachen für die Zukunft zu sparen, weil du Angst hast, das könnte nach hinten losgehen.
Genau, also prinzipiell, was hast du denn zu verlieren? Du kommst jetzt aus einer 5-12-Saison, aber immer mit dem Gefühl, eigentlich hat der Kader mehr Potenzial. Und jetzt hast du sozusagen den Hauptakteur mit dem Headcoach ausgetauscht und eine erfahrene Position mit ihr, also eine Person geholt, die dir eigentlich eine relativ gute Garantie gibt, dass er weiß, was er tut. Und im Zweifel ist es ja jetzt so, im schlechtesten Fall stellst du fest, okay, wir haben den Kader falsch eingeschätzt. Bei Sean Payton weißt du, dass er weiß, was er tut. Dass er weiß, wie Erfolg in der NFL funktioniert. Das heißt, den Punkt kannst du ja abhaken. Da warst du das letzte Mal nicht sicher. Jetzt musst du abevaluieren, schätzen wir diesen Kader wirklich richtig ein, dass er mehr kann, als er gezeigt hat. Aber im schlechtesten Fall landest du da, wo du jetzt bist, bei 5-12. Also von daher würde ich es genauso machen. Ich würde jetzt versuchen, das meiste aus diesem Kader rauszuholen. Und ich glaube, dass die Broncos mit weniger Erwartungsdruck dann auch einige wieder überraschen können. Ich hab mir hier aufgeschrieben, wen sollten sie holen? Also ich bin halt bei John Villiziano gelandet, weil er für mich halt ein Guard Center ist, wo ich sage, hey, der ist keine Schwachstelle an irgendeinem Punkt. Und ich glaube halt, jeder, der eine Online-Thematik hat, sollte halt gucken, dass er keine Schwachstellen hat. Der braucht nicht nur Stärken, sondern es braucht vor allem Spieler, die funktionieren, die nicht teuer sind, die keine Schwachstellen sind. Und dann würde ich einfach mal gucken, wen kriegen wir denn noch nach Denver gelotst, um ein paar Lücken zu schließen. Einem Chase Edmonds würde ich auch keine 6 Millionen mehr geben. Also da muss man einfach sagen, man hat mit Trevonta Williams einen guten Running Back und einen günstigen findest du auch immer im Draft. Also auf jeden Fall auf dem Gas bleiben, weil die Konstellation eigentlich so ist, dass man ja durchgehend eigentlich glaubt, hey, wir haben eigentlich underperformed.
Ja, und du hast in diesem Jahr den Coach, der die Spieler in die Pflicht nehmen kann. Oder das Front Office kann die Spieler in die Pflicht nehmen. Bei Nathaniel Hackett, First-Year-Coach, war halt so, ja gut, wenn es mies läuft, die Spieler haben halt immer eine Ausrede, ne? Die können halt immer sagen, so, ja, komm, aber es ist Play-Calling und das ist auch nicht gut und so, ne? Wenn mit den Jungs gemeckert wird. Aber jetzt ist Sean Payton ein Coach und das Staff, was er gerade zusammenbastelt, hat halt auch Namen. Dementsprechend können die Spieler sich darauf nicht mehr ausruhen. Ich glaube, das haben sie in Denver auch so gewählt. Sie haben ja die ganze Zeit gesagt, sie wollen keinen First-Year-Head-Coach haben. Auch wenn sie dann zwischendurch mal dem Mikko Ryans verfallen waren, sag ich mal, und sich fast nicht mehr treu geblieben sind dabei. Haben sie am Ende aber eben diese Entscheidung dann doch getroffen. Und ich bin dann eben auch zum Beispiel, ja, Feliciano, ich mag Justin Pugh, hat Anfang Oktober einen Kreuzbandriss gehabt, kommt jetzt von einer Verletzung zurück, ist dann noch nicht mal 33, wenn die Saison losgeht, glaube ich. Und ja, das ist auch so eine Stütze, ne? Und das ist auch so ein Spieler, den du in die Verantwortung nehmen kannst bei sowas, ne? Der so, ja, willst du noch? Okay, dann kannst du bei uns spielen, dann können wir auch im Titel spielen. Willst du nicht mehr? Gut, dann beende deine Karriere, ne? Aber wir bieten dir hier das, dass du, ich glaube, die meisten Contender, und Denver würde sich gerne dazu zählen, denke ich, würden sich jetzt nicht auf einen fast 33-jährigen Veteran, der von einem Kreuzbandriss zurückkommt, verlassen, der am Ende Starting Guard bei denen spielt, weil das ist sehr wackelig, wenn es darum geht, dass darauf letztendlich der Erfolg ja auch fußt, wie gut deine Offensive Line ist. Denver kann sich das erlauben, weil bei ihnen sowieso noch nicht klar ist, in welche Richtung die Reise geht. Und das kann gut ausgehen.
Das kann gut ausgehen und das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Und mit einer geringen, ein spannendes Projekt mit einer geringen Fallhöhe. So.
Yep.
Ich würde sagen, wir kommen zu den Las Vegas Raiders. Die Las Vegas Raiders auch mit viel Brumborium letztes Jahr. Dann bei Josh McDaniels einen Erfolgs-Offensive Coordinator als Head Coach verpflichtet. Große Namen verpflichtet mit Devonta Adams und Chandler Jones. Zum Glück habe ich vor der Saison schon gesagt, dass ich von Chandler Jones nicht überzeugt bin. Aber sie sind bei 6-11 gelandet. Dritter in der Division, in einer zugegebenermaßen starken Division. Sie haben jetzt eine Menge Capspace mit knapp 40 Millionen. Sie haben noch zwei Cut-Kandidaten mit Andrew James und Bilal Nichols, die ihnen zusammen sozusagen 8,3 Millionen ersparen könnten. Sie haben Derek Carr schon gecuttet. Sie haben auch immer noch Free Agents. Unter anderem Pharrell, Everett, Perryman, Rockyerson, Eluminua, Jacob Johnson, also auch Leute, die viel Spielzeit gekriegt haben. Dein aktueller Starting Quarterback ist nicht mal Jarrett Stidham. Weil selbst Jarrett Stidham wird Free Agent. Du hast als Starting Quarterback gerade Chase Garbers. Du hast Josh Jacobs den Franchise Tag gegeben. Du hast immer noch Devonta Adams, einen Top-3-Receiver und du hast mit Hunter Renfrow eine super Nummer 2 und mit Darren Waller einen der besten Titans der Liga. Du hast eine okay, ja, ich würde sagen okay O-Line, also Colton Miller gefällt mir gut, Dylan Parham gefällt mir gut. Du hast halt eine katastrophale Defense. Wo setzt du jetzt an, wenn du Josh McDaniels bist oder wenn du der GM der Raiders bist?
Du wirst sehr überrascht sein, aber beim Quarterback.
Wen würdest du da präferieren?
Das Ding ist, die Raiders sind dann 7 dran im Draft. Ob sie einen Uptrade hinkriegen, können wir momentan nicht sagen. Und wissen die Raiders auch nicht. So. Und dadurch, dass sie das nicht wissen, kann ich gerade überhaupt nicht verstehen, wie inaktiv die Raiders, zumindest nach außen, im Quarterback-Markt sind. Also Derek Carr gecuttet, wunderbar, klar, den holst du natürlich nicht wieder. Also den musstest du ja cutten, weil der sich auf den Trade nicht eingelassen hat und die am Ende quasi noch ins Reinwürgen wollte. Hat er gut gespielt. So, Rodgers trifft sich gerade mit den Jets. Warum fliegt er danach nicht weiter nach Las Vegas? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. So.
Verstehe ich schon, weil Rodgers keinen Bock auf Josh McDaniels hat.
Das mag sein, aber ne, wie gesagt, nach außen, dann muss man doch zumindest als Raiders mal so ein bisschen, also es geht doch auch um Symbolik. Du kannst doch nicht einfach da sitzen mit den Händen in den Hosentaschen. So, weißt du? Und dasselbe gilt jetzt bei Lamar Jackson. So, der, also ich kann den für zwei First-Rounder gerade kriegen, wenn ich bereit bin, das Geld zu bezahlen. Und die Raiders sind eines der Teams, was gar nicht schnell genug, was ich auch noch nie erlebt habe, was gar nicht schnell genug auf ihrer eigenen Homepage veröffentlicht hat, dass sie kein Interesse an Lamar Jackson haben. Wo ich denke, okay.
Das ist halt auch dumm, kein Interesse an Lamar Jackson an dieser Stelle zu haben, sondern man müsste zumindest, die Aufgabe ist es zumindest auszuloten, kann ich so einen Elite-Spieler bekommen?
Und darum geht's. Es geht gar nicht darum, diese Spieler zu kriegen. Es geht auch bei Rodgers, geht es mir nicht darum, ob Rodgers keinen Bock hat. Es geht darum, was versuche ich, was tue ich? Ich bin am Ende meinen Fans und meinem Owner Rechenschaft schuldig, für das, was ich da in meinem Job mache. Und wenn ich als GM, wie gesagt, die Hände in den Schoß lege, in dem Moment, wo solche Namen auf den Markt kommen, ja, sorry, dann mache ich meinen Job nicht gut. Ganz einfach, weil wenn die Raiders nächstes Jahr schlechtes Quarterback-Spiel haben, dann wird Mark Davis am Ende der Saison fragen, woran hat es gelegen? Und die werden sagen, ja, wir hatten keinen guten Quarterback. Und dann wird er fragen, ja, was habt ihr denn dafür getan, dass wir einen guten kriegen? Ja, Trade im Draft hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und danach waren sie auf dem Markt halt alle weg. So, ja gut, dann könnt ihr gehen. Das ist halt so, ne? Weil so funktioniert es halt. Ja, was können die Raiders da machen? Also wenn sie nicht bereit sind, das alles in Betracht zu ziehen und ich will es halt nochmal sagen, alleine, dass jetzt mehrere Teams gesagt haben, Schon allein das Statement, man kann ja auch einfach den Mund halten, aber das, nachdem das mit Lamar Jackson bekannt wurde, halt direkt binnen einer Stunde mehrere Teams das Bedürfnis hatten, verlautbaren zu müssen, dass sie keinen Lamar Jackson wollen, ist einfach abstrus. Ich weiß nicht, die Raiders werden am Ende wahrscheinlich jetzt auf dem FA-Markt mit einem knapp über 20 Millionen Deal Jacoby Brissett oder so holen, ne? So.
Meinst du, also ich bin hier ganz, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ich bin hier ganz klar bei Jimmy G. Jimmy Garoppolo unter Josh McDaniels hat mit Devonta Adams und Darren Waller und Hunter Renfrow hier auch gute Waffen. Dem musst du theoretisch nur eine gute O-Line vorstellen, der wird dir dein System ordentlich umsetzen. Und also dann hast du immer noch, wenn du dem einen 2-Jahres-Vertrag gibst, die Möglichkeit zu sagen, yo, wir bauen hinter dir einen jungen Quarterback auf. Das heißt, wenn dir einer an 7 in den Schoß fällt, kannst du da sozusagen einen jungen Quarterback mit Potenzial, Richardson, aufbauen.
Aber macht Jimmy das mit?
Warum sollte es nicht? Welche Option hat Jimmy Garoppolo an dieser Stelle seiner Karriere? Er hat, was er gezeigt hat, er ist ein astreiner Charakter. Weil das haben die bei den 49ers gesagt, der hat nie Stunk gemacht, der war immer im Dienst der Mannschaft und er ist ein sehr intelligenter Typ.
Ja, aber warum geht Jimmy nicht am Ende zu einem Team, was keinen Quarterback hat? Und damit meine ich auch eben, was dann auch keinen draftet.
Ja gut, aber welches Team ist das? Welche Optionen hat ein Jimmy Garoppolo? So, also Green Bay wird Jordan Love testen im Endeffekt.
Ja, zumindest hast du, also ist Green Bay kein Team, wo man Jimmy eine Startplatzgarantie gibt. Genau. Und das ist es ja aber, was ich halt sage. Jimmy wird gucken, dass er bei dem Team landet, wo er diese Garantie kriegen kann. Und
das kann er bei den Raiders. Im ersten Jahr können sie ihm die Startplatzgarantie geben. Im Free Agent-Markt.
Ja, hängt davon ab, was sie in Runde 1 machen, ja.
Ja, aber Richardson, der braucht vielleicht noch ein Jahr.
Ja. Also du sagst, die Raiders sind gerade so untätig, weil das mit Jimmy vielleicht schon...
Ja, Brissett würde ja auch passen. Also auch Brissett wurde von den Patriots gedraftet. Mhm. Und Brissett wird meiner Meinung nach sogar immer noch unterschätzt. Ich finde ihn gar nicht so verkehrt. Also ich finde Garoppolo ein bisschen besser, aber Brissett ist kein schlechter Quarterback.
Nee. Deswegen, also es wäre sicherlich beides dann okay für die Raiders, ne? Aber es ist halt in der Division zu wenig. Sorry, also das kannst du ja abhaken. Gerade die Lücken, die der Kader momentan schon aufweist, in dieser Division mit Justin Herbert, Pat Mahomes und ja, wir müssen gucken, was aus Russell Wilson wird, aber im Endeffekt reicht es ja auch, wenn zwei Teams besser sind. Wenn du noch in derselben Conference spielst mit Josh Allen, Joe Burrow und hast du nicht gesehen, dann kannst du mit Jimmy G kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Das hat
bei den 49ers auch geklappt.
Ja, das ist eine andere Welt. Also, ne? In der NFC war die Konkurrenz eine andere.
Ja.
Ich sag dir, machen wir uns doch nichts vor. In einer AFC hätte Brock Purdy mit dem 49ers-Team das AFC-Championship-Game nicht erreicht. So. Alleine weil Chiefs, Bengals und so in der Lage sind, ihn einfach outscoren zu können, was die 49ers nie hätten mitgehen können. So. Diese Feuerkraft war aber einfach in der NFC nicht da.
Bin ich vollkommen bei dir. Die Frage ist natürlich, wenn sie jetzt aber einen günstigen Quarterback holen, und 20 bis 25 Millionen ist ja in dem Fall günstig, und sie haben ja dann immer noch Cap Space. Welche Position wirst du danach angehen?
Ja, du hast schon gesagt, im Prinzip brauchst du neben Max Crosby brauchst du einen weiteren guten Edge-Defender zum Beispiel, der auch so attackieren kann. Also der nicht nur einfach, da ist, so wie Cleveland Farrell jetzt oder Zach Allen zum Beispiel auch ist so einer, der halt sehr stabil ist, ne, in seinem Spiel, aber der dir halt nicht dauerwährende Pressures gibt, sag ich mal, ne? Aber du musst es halt auch bezahlen können, ne? Und was sind da Spieler, die eventuell eine Rolle spielen? Samson Ebukam zum Beispiel, der ja, bei den 49ers schon fast eher eine Third-Down-Rolle gespielt hat, sich aber jetzt über die Zeit bewiesen hat, dass er auch bei allen Downs spielen kann. Das ist vielleicht so ein Spieler, den du da holen kannst, aber ja, das meiste wirst du über den Draft realisieren müssen und das ist halt der nächste Punkt. Eigentlich willst du diesen Sevens overall, also du musst jetzt auf den Quarterback gehen, aber eigentlich hast du noch ganz andere Sachen in deinem Team, wo du halt mal einen echt guten Spieler haben willst.
Also die Raiders werden nicht innerhalb von einer Offseason auf einmal zum Contender werden, auch wenn sie es gerne sich wünschen würden. Das ist, glaube ich, so das Fazit.
Ja, dabei hat man sie letztes Jahr gern noch dazu gemacht, ja. Krass.
Ich habe sie auf 6 und 11 geschätzt vor der Saison. Ich freue mich deswegen.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Da habe ich mich tatsächlich mal wie ein Experte gefühlt. Kommen wir zu den Los Angeles Chargers. Die Los Angeles Chargers, Zweiter in der Division, 10 und 7 gegangen, haben einen Capspace von minus 20 Millionen, müssen also noch ein bisschen cutten. Haben aber auch ein paar Cut-Kandidaten mit Matt Filer, Austin Johnson oder Michael Davis oder theoretisch auch Khalil Mack. Haben eigene Free Agents von Kyle Venoy, Bryce Callahan, Nazir Adderley, haben aber auch ganz klare Needs. Ein Need haben sie auf jeden Fall schon bestückt. Wie gut wird man sehen mit Kellen Moore, der vorher bei den Dallas Cowboys Offensive Coordinator war. Man muss jetzt sehen, es ist jetzt das dritte Jahr von Brandon Staley. Der Staley im ersten Jahr so ein bisschen Freiheit genossen, im zweiten Jahr seine Defense so umgestellt mit Personal, was ihm gepasst hat. Jetzt hat das offensive Playcalling letztes Jahr nicht gut gepasst, aber auch die Defense hat nicht so abgeliefert, wie man es erwartet hätte. Obwohl sie in der Defense Leute haben wie Joey Bosa, Khalil Mack, J.C. Jackson, Derwin James, Asante Samuel. Jetzt muss man sehen, ich gehe davon aus, dass Khalil Mack bleibt, also dass man den nicht cuttet, dass man den vielleicht umstrukturiert, um irgendwie noch mehr Geld zu generieren. Was gefehlt hat, war beispielsweise, wenn Mike Williams gefehlt hat, dann reicht ein Keenan Allen alleine nicht mehr. Ein Austin Eckler hat vielleicht eine gute Saison gespielt, aber wurde auch nicht so eingesetzt. Aber das Problem war ganz häufig einfach das System und natürlich, dass sich Slater verletzt hatte, weil die Tiefe in der Offensive Line auch nicht in dem Maß gegeben war. Trotzdem hat man bei den Chargers das Gefühl, sie haben nicht ihr volles Potenzial rausgeholt. Und jetzt die Frage an dich, was müssen die Chargers tun, um, sagen wir mal, bei 12 oder 13 Siegen zu landen?
Ja, also zum einen, ich habe tatsächlich gehört, dass Mac ja wohl nicht bleiben soll. So habe ich das ein paar Mal jetzt vernommen über soziale Netzwerke, dass die Chargers ja einen Trade-Partner suchen, dass man schaut, dass man ihn tatsächlich los wird, weil ja man hat sich ein bisschen mehr davon erhofft und ja, mittlerweile wird er ja auch nicht jünger. Das muss man ja auch dazu sagen. Als sich letztes Jahr noch viele gefragt haben, nur ein Second-Round-Pick, muss man jetzt sagen, gut, dass die Chargers nicht mehr bezahlt haben. Ne? Wenn du schon darüber nachdenkst, ob du ihn jetzt cuttest. So. Ja, wir sind hier auch beim Thema Speed. Ne? Du hast es vorhin schon gesagt, als es um die weiteren Teams ging. Du musst hier an dieser Stelle, denke ich, nochmal, ja, schnellere Playmaker bringen, weil Keenan Allen, Mike Williams, so sehr sie mir auch gefallen in ihrer Art, Ballbesitz zu spielen und an der Seitenlinie eben sehr viel zu machen, brauchst du halt einfach noch viel, viel mehr im Zentrum. Austin Eckler, ja, der kann das nicht alles da alleine machen. Und das ist eigentlich auch nicht seine Rolle, nur das zu machen. Also praktisch ständig irgendwo kurze Shots zu kriegen und dann irgendwas zu kreieren. Die Belastung wird dann auch irgendwann zu hoch und das sei auch schon mal Fantasy-Fans gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Jahr nochmal wieder dieselbe Load an Bällen kriegt. als nächstes Jahr. Zumindest sollten die Chargers darauf achten, das hinzubekommen. Und ja, wenn ich dann gucke, wer ist so da und was ist auch bezahlbar natürlich bei einem Minus von 20. Mac würde natürlich nochmal was frei machen. Das ist halt ein Punkt, ne? Warum ich mir das schon vorstellen kann, dass sie das machen.
Ich bin halt nur bei Umstrukturieren. Ich bin nicht bei weg.
Ja, also ich weiß ja noch aus Zeiten, als er bei den Raiders war und dann jetzt später auch bei den Bears, wie gut Mac in solchen Sachen mit sich reden lässt, wenn es darum geht, auf Geld zu verzichten. Ich meine, der Mann hat in seinem Haus einen Basketball-Court, ne? Und zwar nicht nur irgendwie, sondern eine komplette Halle, in der er mal ein bisschen Bälle werfen kann mit seinen Kumpels. Also der genießt das schon, dass der viel Geld hat. Also, soll jetzt nicht heißen, dass er da irgendwo verwöhnt ist oder so, aber ne, der hat sich da schon, lebt sich da gut ein, sag ich mal, in dieser Welt, ein reicher Sportler zu sein. Ja, deswegen bin ich jetzt gerade gehaltsabhängig davon, also wenn du jemanden wie Mecole Hardman kriegen kannst, wäre das ziemlich nice, weil du ja die Chiefs auch noch ein bisschen damit foppen kannst und es könnte aber sein, dass er zu teuer ist und man mochte damals im Draft auch sehr gerne Olamide Zaccheaus von den Atlanta Falcons. Ein Wide Receiver, der halt eine passende Rolle braucht und die Frage ist halt, macht Kellen Moore das? Ne, will er den Slot wieder groß machen, sag ich mal, ne, so à la Cole Beasley früher bei den Cowboys oder ja, geht er eher auf den nächsten Possession Receiver, so wie sie es da ja teilweise mit Gallup, Cooper und Lamb zusammen gemacht haben, ne? Dann hast du vielleicht noch ein paar Leute.
Ich bin ein großer Fan von Jamison Crowder, auch wenn er nicht bei den Bills nicht so funktioniert hat. Glaube ich, dass ein Crowder hier tatsächlich bei den Chargers mit Mike Williams als Deep Threat und Keenan Allen als Possession Receiver durchaus seine Berechtigung hat. Wenn du dazu noch Austin Ekeler hast, ist das für mich eine gute Nummer 3 als Option, weil du hast auch noch Palmer. Von daher glaube ich, dass das eine günstige Lösung ist, die auch umsetzbar ist, die ins System passt und der dir immer noch was liefern kann. Aber weil ich bei Hardman bin ich komplett bei dir, der würde halt passen, aber ich glaube, der wird sehr teuer. Also unverhältnismäßig teuer ist für das, was er leistet, weil Mecole Hardman ist für mich eine Gadget-Waffe. Er ist für mich kein Starter in Reinform, sagen wir es so.
Ja, es sind halt Spieler, die ich, darf er nicht vergessen, wenn Mike Williams und Keenan Allen halt beide da sind, dann ist es ja auch, dann brauchst du ja auch nicht mehr, weil das wiederum ja auch denen mehr Freiheiten gibt, ne? Ich bin bei dir. Im Endeffekt muss man natürlich auch gucken, was will dieses neue System eigentlich auch machen, ne?
Klar. Deswegen, wir sind gespannt. Aber die Chargers, sie haben einen Vorteil, sie haben einen Quarterback, der definitiv gut ist. Kommen wir zu den Kansas City Chiefs. Die Kansas City Chiefs, amtierender Super Bowl Champion, 14-3, haben auch noch Cap Space mit 17 Millionen. Haben nämlich schon Frank Clark gecuttet, der 22 Millionen eingespart hat. Sie könnten noch Valdez Scantling cutten, der würde nochmal 7 Millionen bringen. Sie haben eigene Free Agents und die sind auch namhaft oder wichtig. Mit Orlando Brown, Juju Smith-Schuster, Carlos Dunlap, Andrew Wiley, Ronald Jones, McKinnon oder eben Mecole Hardman. Und daraus ergibt sich auch für mich der größte Need. Neben der O-Line, weil sie müssen die Left-Tackle-Position irgendwie besetzt kriegen, sind es für mich die Playmaker, weil wenn es bei den, die Defense hat sich letztes Jahr eigentlich gut eingegroovt oder hatte weniger Schwachstellen als davor. Wenn die Chiefs mal verloren haben, dann war es, weil sie einfach außerhalb von Travis Kelce keine Playmaker hatten, richtig. Und ich würde mir Playmaker wünschen. Ich würde mir Receiver wünschen, die durch irgendeinen Skill gewinnen können. Und ich bin hier bei der günstigsten Variante gelandet, wie man sich einen Speedster holt. Und das ist für mich Damien Bird, der zumindest sehr, sehr schnell gerade auslaufen kann und da halt, glaube ich, auch seinen Wert hat. Und ich glaube, dass Kansas so einen Spieler, der günstig ist, auch sehr gut einsetzen könnte. Aber was würdest du als GM der Kansas City Chiefs tun?
Also was du halt mitkriegst ist, und das wird, glaube ich, sehr interessant zu sehen sein in dieser Free Agency. Die Chiefs werden versuchen, ihren Super Bowl-Kader zusammenzuhalten. Also wir reden momentan noch von Free Agents wie Orlando Brown, Andrew Wiley ich hab gestern noch gelesen, dass man davon ausgeht, dass Mahomes praktisch die wichtigsten seiner letztjährigen Waffen im Receiving Game alle behalten wird. und dass man auch nicht beabsichtigt, da großartig was dazu zu holen. Ich bin aber bei dir, wenn man so einen Valdez Scantling, mit dem das, glaube ich, nicht so gut funktioniert hat, durch einen Damir Bird zum Beispiel ersetzt, kann man das auf jeden Fall machen. Ne? Der eben auch bekannt für seinen hohen Speed ist. Das ist jetzt alles nichts Besonderes, aber es geht ja letztendlich darum, dieses Geld, was da ist, und dafür ist es tatsächlich nicht wenig, dafür zu nutzen, um quasi diese Top-Mannschaft zusammenzuhalten. So, one more year und dann vielleicht nochmal ein Jahr. Und Spieler davon zu überzeugen, dass Geld nicht alles ist, sondern ne, dass man hier wirklich was ganz Großes schaffen kann und eventuell auch wirklich mit dieser Mannschaft an den großen Patriots rütteln kann quasi, die letzten 20 Jahre so gezeigt haben, dass man hier in der Lage ist, so eine neue Dynastie zu bilden. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt so das, was die Chiefs vorhaben. Und wir werden jetzt sehen, ob die Spieler da mitmachen, ob die überzeugt davon sind, dass der Standort Kansas City eben auch dieser Standort sein kann für so eine Franchise. Sicherlich ist Pat Mahomes der Quarterback, der das kann, und auch mit Coach Reed wird der richtige Trainer da sein, der das hinbekommt und der, glaube ich, auch dieses Zutrauen der Spieler dann weckt, dass sie das wollen. Und da dürfen wir tatsächlich gespannt sein, die nächste Woche, inwiefern gelingt es ihnen, ja, quasi nächstes Jahr mit exakt derselben Mannschaft aufs Feld zu gehen und einfach mit Draftpicks an der einen oder anderen Stelle ein bisschen jünger zu werden und dann, ja, wegen mir auch mit einem Damir Bird einfach nochmal so eine Speed-Option oder so mit reinzubringen, ne, die Valdez Scantling ja eigentlich sein sollte. So.
Genau, also für mich ist Damir Bird einfach nur eine Low-Budget-Variante
von Valdez
Scantling. Der kostet nichts und du hast dasselbe Skillset abgebildet. So. Und von daher, warum das Geld sozusagen ausgeben? Also das Geld kannst du wieder woanders in irgendeiner Form einbringen.
Ja, und die Speedster gehen immer früh im Draft. Also da drauf zu zocken, auf einen dieser unerfahrenen Speedster zu gehen, das kriegst du halt auch nie günstig. Also Late-Rounder, die verdammt schnell laufen können, gibt's extrem selten im Draft bei den Wide Receivern. Und das gibt dir dann halt eben auch kaum eine Möglichkeit, da drauf zu setzen, wenn du jetzt nochmal Speed bei deinen Waffen haben willst. Ja.
Deswegen, ich würde sagen, wir haben die AFC West gut abgefrühstückt. Wir kommen zur NFC West und somit zu den Arizona Cardinals, die letztes Jahr unter Cliff Kingsbury, der nicht mehr da ist, 4-13 waren. Sie waren letzter in ihrer Division, haben jetzt ein bisschen Cap Space mit 16,5 Millionen, haben aber auch einige Free Agents, die ich gar nicht so verkehrt finde. Also ich mag Rodney Hudson, ich mag Justin Pugh, ich mag Calvin Beecham, ich mag Byron Murphy und ich mag Zach Allen. Das heißt, du hast hier eigentlich mindestens drei O-Liner, Starting-O-Liner, die dich verlassen. Hinter einem Quarterback, der zumindest die Charakterfrage stellen sollte, aber der auf jeden Fall eine O-Line braucht. Was würdest du bei den Arizona Cardinals machen?
Ja, das ist sehr kritisch. Auch hier sind wir eigentlich an dem Punkt, das ist in einer Offseason nicht zu machen, was bei den Cardinals momentan schief läuft. Ne? Das Gute ist, muss man sagen, was heißt, du hast ja gar keine Wahl. Also der Vertrag von Murray ist so gestaltet, dass du gerade nicht die Entscheidung hast, lass mal einen jungen Draft und gucken, was aus dem wird und irgendwie werden wir Murray schon los. Das wird halt nicht passieren. Du musst eigentlich hoffen, dass er entweder ein gutes Jahr macht und du dann der Einzige bist, der weiß, dass das nicht ist und ihn dann eben loswirst. Oder er spielt gut und du sagst, jo, jetzt ist er gezündet, jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollen. Ne? Beides ist ja durchaus möglich. Ja, und dafür wird es aber gerade nicht leichter, das richtige Umfeld zu schaffen. Also es ist ein bisschen Geld da, aber es sind wirklich, wirklich viele Spieler, die aber auch nicht unbedingt das gezeigt haben, was du brauchst, die jetzt halt gehen.
Aber zum Beispiel, sagen wir mal, gehen wir die mal durch. So ein Calvin Beecham ist ein solider bis guter Starter, den du auf Tackle immer brauchst, der aber auch nicht allzu teuer wird. Ein Zach Allen, glaube ich, dass du den sowohl als Fünftechnik als auch als Dreiertechnik gebrauchen kannst als End. Ein Rodney Hudson bringt dir zumindest Erfahrung. Ich weiß nicht, ob er sozusagen nochmal an sein Elite-Level rankommt, muss man sehen, aber jemand, den du auf jeden Fall ungern abgibst. Byron Murphy, kein schlechter Spieler. Also, Du musst halt immer fragen, zu welchem Preis kannst du diese Spiele halten? Und also Calvin Beecham war für mich jahrelang ein Preis-Leistungssieger auf Tackle.
Ja, du wirst in diesem Jahr, was Geld kostet, wirst du nicht verlängern. So. Ganz einfach, weil neues Coaching-Staff, du bist auch gar nicht bereit dazu, irgendwem jetzt Vorschusslorbeeren zu geben. Ihr habt letztes Jahr 4 Spiele gewonnen. So, mit welcher Berechtigung setzt du dich jetzt gerade in mein Zimmer und sagst, ich will mehr Geld haben? So, beweise dich unter dem neuen Trainer, in dem neuen Scheme vielleicht auch, was jetzt dran ist. So, wenn du das machst, okay. Wenn du sagst, nee, will ich nicht, dann zieh weiter. Dann bist du der Mann nicht, weil scheinbar du bist auf jeden Fall nicht so wichtig für uns, als dass du uns jetzt ganz viele Siege beschert hättest. Also können wir auf jeden Fall auf dich verzichten. Und das gilt, glaube ich, trifft auf jeden Spieler zu bei den Cardinals. Ja, eben auch den Quarterback, nur dass du es bei ihm eben nicht kannst. Die Jungs, die sich beweisen wollen, und darauf sollte eben auch der Fokus in dieser Free Agency liegen, intern wie aber auch extern, die würde ich mir in diesen Kader holen. Also dieses Jahr ist einfach ein Jahr, in dem es viele Camp-Battles geben sollte, in dem es einfach eine gute Dichte im Kader geben sollte, auf den Positionen, in der Hoffnung, dass sich daraus ein neuer guter Spieler hervortut. Ne? So,
hast du eine Idee?
Ohne, dass jetzt wieder dabei ist.
Ja. Ja. Hast du eine Idee? Also ich bin hier bei Javon Taylor, weil Javon Taylor für mich ein Offensive Tackle ist, der normalerweise nicht Free Agent wird. Der war Starter, der war im letzten Jahr gut, aber davor die Jahre hat er zumindest Erfahrung gesammelt und er ist immer noch jung.
Ja, da gehe ich gut mit. Also tatsächlich. Das ist allerdings auch so ein Spieler, der darf auch noch was zeigen. Also der passt eben in dieses Team, das davon lebt, dass es, ja, das weckt ja vielleicht auch einen gewissen Teamgeist während der Camp. So, ihr seid jetzt erstmal alle keine Best Buddies, sondern ihr kämpft jetzt alle hier gerade um den Startplatz. Und niemand, den wir jetzt hier unter Vertrag nehmen, wird auch dieses Jahr spielen. So, und auch Javon Taylor geht nicht ins Camp mit breiter Brust und sagt, hier, rollt mir den Teppich aus, weil auch das hat er bisher dafür nicht gezeigt. Nur weil er ein First-Rounder war, hat er das noch nicht gezeigt, dass er auf jeden Fall in der Starting-Line bei den Profis spielen muss.
Absolut. So, er hat bisher, aber er war bisher halt bei einem Trash-Team-Starter.
Das ist voll okay. Klar, ich sag auch nicht, dass Javon Taylor sich das nicht verdienen kann. Ganz im Gegenteil, sonst würden die Cardinals den ja nicht holen wollen, falls sie das möchten. Dann wäre es ja gar nicht logisch. Das ist kein Backup in dem Sinne, sondern das ist natürlich ein Spieler, der auch damals hoch gedraftet wurde und das auch zu Recht. Wirklich, der hat ja das Talent, aber jetzt muss es rausgekitzelt werden. Und die Cardinals sind so ein Team, was das braucht, was genau solche Spieler braucht, aus denen du es rausgekitzelt. Und wahrscheinlich werden die eine Masse an Free Agents günstig auflaufen lassen und 70% von denen sind in einem Jahr nicht mehr im Team. So.
Was okay ist. Also auch das kann eine Maßnahme sein. Die Houston Texans machen das seit 2 Jahren so und das ist auch okay. Da sind einige jetzt bei hängen geblieben sozusagen.
Klar, da bleibt was hängen und darum geht es nämlich. Für die Cardinals geht es darum, dass jetzt mal was hängen bleibt.
Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu den Los Angeles Rams. Die Los Angeles Rams hatten so einen Super Bowl-Hangover. Sie sind bei 5-12 gelandet und hinterher haben sie erstmal alles geschont, was sozusagen Rang und Namen hatte. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Es waren natürlich auch ein paar Verletzte dabei, aber Stand jetzt sind aber die Stars wieder an Bord. Cooper Kupp, Matthew Stafford, Aaron Donald und Ramsey sind alle an Bord, obwohl es bei Ramsey natürlich auch einfach Gerüchte gibt, dass die Rams nach einem Trade-Partner suchen. Die Rams haben einen Minus-Cap-Space von 14,5 Millionen, haben einige mit Tyler Higbee, Brian Allen und Cam Akers verschiedenste kleinere Cut-Kandidaten, haben aber auch eigene Free Agents von Jungs, die wichtig sind. So Leute wie Tyler Rapp oder Troy Hill oder auch Baker Mayfield haben definitiv letztes Jahr ihre Daseinsberechtigung im Kader gehabt. Und trotzdem muss man sagen, die O-Line ist ein Need, die Receiver sind ein Need. Und man muss sich eigentlich die Frage stellen, wo stehen wir gerade? Sind wir noch in einem Super Bowl-Fenster, wo wir, wenn wir in einem All-In-Jahr sind? Oder kann man jetzt eigentlich mittlerweile sagen, komm, Stafford, beende doch deine Karriere. Aaron Donald, willst du nicht auch deine Karriere beenden? Und Ramsey, wollen wir dich nicht noch irgendwie für 2 First-Rounder irgendwo hintraden? Wo siehst du die Rams?
Ja, du bist natürlich nicht mehr im Win-Now-Modus. Das ist den Rams, denke ich, auch bewusst. Die Sache ist nur die, Du musst natürlich jetzt auch dafür sorgen, nachdem du viel investiert hast die letzten Jahre, dass du jetzt nicht einfach alles runterbrichst auf, also du willst jetzt nicht den kompletten Rebuild einleiten, du willst nicht, dass du wieder bei Null anfängst. Und du hast ja Stützen, die dir dieses Jahr eine gute Show bieten können und nächstes Jahr dabei helfen können, dass du wieder um Titel spielen kannst. Um das jetzt mal so zu sagen. Also es geht darum, jetzt wirklich sich ein Jahr mal gesund zu stoßen, sage ich mal. Mhm. Weil so weit sind die Rams jetzt auch nicht weg. Und klar, ob Stafford da jetzt der Richtige für ist, also ich bin mir sicher, die Rams werden einen jungen Quarterback draften. Wahrscheinlich nicht Runde 1, aber die werden sicherlich mal was probieren mit einem, der vielleicht noch nicht so hoch in der Gunst ist, der aber eventuell dann eben was über den Veteran werden kann. Wenn nicht, kann man nächstes Jahr wieder einen Quarterback nehmen und so weiter.
Ja.
Das ist die Option, die sie haben. Und ich würde an Rams Stelle, würde ich auf jeden Fall das aber auch auf junge, unproven Spieler Wert legen, die ich jetzt hole. Das heißt, Spieler, die ich günstig kriege, weil sie vielleicht damals von mir persönlich eine gute Bewertung hatten im Draft, also jetzt aus Sicht der Rams, wenn sie Spieler haben, die sie damals eigentlich gerne hätten haben wollen, die aber eben auch, weil sie wenig Draftpicks hatten, auch immer einfach nicht bei ihnen gelandet sind, die jetzt bei ihren Teams nicht aufgegangen sind, das sind Jungs, die würde ich mir holen, die hast du immer noch hoch im Kurs, von denen hältst du was und die würde ich halt aufbauen, weil zu deinem Scheme, das hat sich ja nicht verändert, passen sie ja scheinbar, weil sonst hättest du sie ja damals ja nicht so hoch bewertet. Und dann wiederum musst du halt gucken, dass du diese Jungs eben dann in diesem Jahr so weit aufbaust, dass sie nächstes Jahr dann im Alter von 27, 28, 26 teilweise die wichtigen Stützen sein können für dich. Also jetzt geht's halt mal um Teambuilding.
Wen hast du da auf dem Schirm? Wo sagst du, hey, den kann ich mir gut bei den Rams vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil mir tatsächlich der Gedanke jetzt kam, während wir miteinander geredet haben, dass das eine gute Idee bei den Rams sein könnte. Vielleicht nennst du einmal kurz deinen und ich gehe noch mal kurz in mein Kämmerlein.
Ich war tatsächlich immer dabei, dass ich bei den Rams, die Rams waren für mich ein Team, was über eine gute O-Line kam. Und diese O-Line hat halt Löcher. Und das System von McVay funktioniert eigentlich dann, wenn die O-Line passt. Und Rob Havenstein funktioniert für mich richtig gut. Joe Noteboom ist auch okay, aber ich hätte gerne mit Caleb McGarry die Premium-Lösung auf Tackle, um hier der O-Line noch mehr Stabilität zu geben. Und Caleb McGarry ist teuer, deswegen ist die Frage, wie macht man es? Aber er bringt dir eine Qualität mit und das ist physisches Run-Game. Und das ganze System von McVay funktioniert mit Run-Game. Also der Run muss funktionieren und wenn der Run funktioniert, funktioniert auch dieses System sehr, sehr gut. Das hat die Historie gezeigt und so bin ich sozusagen einfach, ich möchte einen physischen Run-Blocker haben und dementsprechend habe ich mir Caleb McGarry aufgeschrieben. Ob der das jetzt wird, andere Sache, aber ich möchte einen physischen Run-Blocker in der O-Line generieren. Jetzt bist du an der Reihe.
Jetzt bin ich an der Reihe, ja. Das hört sich tatsächlich sehr gut an. Wir haben natürlich auch mit Javon Taylor, der allerdings ein bisschen teuer sein wird. Devin Bush könnte günstig zu haben sein. Tremaine Edmonds natürlich schon wieder, geht natürlich schon wieder ordentlich ins Salär. Also es ist tatsächlich schwer, das jetzt so spontan zu sagen. Du musst im Endeffekt schauen, welche Spieler sind, ja, vermeintlich hoch gedraftet worden und haben jetzt aber einfach nicht mehr den Wert gerade. Nassir Hadley zum Beispiel könnte auch so jemand sein, so ein vielseitiger Safety, der das noch nicht...
Der als Free Safety gerade echt gut ins System passen würde, ne?
Ja, der es aber definitiv noch nicht gezeigt hat, sagen wir mal so. Ne?
Aber er spielt bei den Chargers in einem ähnlichen System, was die Rams eigentlich auch defensiv versuchen.
Ja.
Also deswegen, das würde schon passen. Das würde Sinn ergeben.
Ja, das wäre so einer. Dann nehmen wir den noch einfach mal.
Also gefällt mir gut.
Ja, ja. Ich bin, wie gesagt, spontan mal eben geguckt, ne? Taven Bryan, auch Defensive Line, auch noch nicht annähernd das gezeigt, was man sich gewünscht hat. Mittlerweile wäre das dann schon sein drittes Team. Aber ja, es muss halt passen. Und wenn du solche athletischen Spieler gut gefunden hast, aber aufgrund deiner fehlenden Picks diese Leute halt nie gekriegt hast, dann ist das jetzt vielleicht das Jahr, wo du solche Spieler mal ausprobieren kannst. Und das sind halt gerade so ein Spieler wie Taven Bryan, der kann halt nicht erwarten, dass er jetzt einen langfristigen Vertrag von den Rams kriegt, ne? Und gleichzeitig hast du aber eine Option. Ich meine, du spielst in L.A., das ist jetzt nicht gerade uncool, dass du da das nächste Jahr verbringen darfst. Da
gibt es ein Training von Aaron Donald verprügelt. Toll.
Was? Ja, gut, das ist, warten wir es mal ab. Und du hast halt einen verdammt guten Coach. Also zusammen macht das auf jeden Fall Sinn. Auch für die Spieler, die vielleicht jetzt so, ich meine, die merken das ja auch selber, dass sie sich noch beweisen müssen. Und dafür brauchen sie auch gute Bedingungen. Und die Facilities der Rams und das Coaching-Staff ist wahrscheinlich eines der modernsten, was du findest. Auch das Staff tatsächlich, weil es sehr modern denkt, Football denkt. Und da musst du doch als Spieler halt auch sagen, ey, vielleicht ist das der Ort, an dem auch ich mich jetzt mal beweisen kann, dass aus mir mehr wird.
Ich würde sagen, wir kommen zu den Seattle Seahawks. Die Seattle Seahawks, einer der Überraschungen der ersten Hälfte der letzten Saison, sind hinterher bei 9-8 so ein bisschen eingetrudelt. Sie haben Geno Smith schon verlängert und haben einen Cap-Space von 23,9 Millionen. Sie sind jetzt, haben noch ein paar Cut-Kandidaten mit Shelby Harris, knapp 9 Millionen, Gabe Jackson, 6,5, Quentin Jefferson, 4,5, haben aber auch eigene Free Agents wie Penny, wie LJ Collier oder Kyle Fuller. Sie brauchen aus meiner Sicht ganz klar einen Pass-Rush, die haben aber beispielsweise eine Offensive hingegen eigentlich mit einem Tackle-Duo Abraham Lucas und Charles Cross für die Zukunft gut vorgesorgt. Sie haben mit Kenneth Walker einen richtigen Home-Run-Hitter und mit DK Metcalf und Tyler Lockett immer noch zwei sehr gute Receiver, die man eigentlich nur ergänzen muss. Ja, du hast mit Geno Smith jetzt den Quarterback, der dir auf jeden Fall die Mitte sehr gut attackieren wird. Und deswegen bin ich beim klaren Need gelandet, du brauchst Edge-Verteidiger. Du brauchst Leute, die dir Pass-Rush generieren können, die aber trotzdem auch in dein physisches System spielen. Du brauchst keine, weil du musst ja immer sehen, wenn du in der Dreierline spielst, dann brauchst du Menschen, die auch eine gewisse Power haben. Und hier bin ich bei Zach Allen gelandet. Das heißt, Zach Allen hat im letzten Jahr tatsächlich echt nochmal gut aufgebaut gehabt und kann diese Mischung aus Dreier- und Fünfer-Technik spielen. Kann dir für soliden Pass-Rush sorgen, ist kein Nummer-1-Pass-Rusher, wird aber auch jetzt nicht unfassbar teuer. Und ich glaube, dass der gut ins System der Seattle Seahawks passen würde. Was ist deine Meinung zu den Seattle Seahawks? Was sollen die machen und auch wen könnten die vielleicht holen?
Meine Tendenz geht eigentlich in dieselbe Richtung. Und du kannst an der Stelle Zach Allen nehmen, du kannst Ashawn Robinson nehmen. Das ist halt auch dieser Typ Spieler, der bringt Masse mit, der ist vielleicht nicht ganz so beweglich ums Eck, ne? Ja. Frank Clark ist damals von den Seahawks gedraftet worden, auch so ein Spieler, ich weiß nicht, ob man damals in Gnade oder Ungnade auseinandergegangen ist, aber ja, würde halt auch passen, so, den hat man ja nicht umsonst da gehabt und der hat auch gut gespielt bei denen, also das ist dieses Format, das sind jetzt nicht diese 240, 250 Pfund Jungs oder teilweise noch leichter, die das da irgendwie stehen können, sondern auf jeden Fall eine Armlänge von 34 plus und dann sind wir dort eben auch bei etwas physischeren, kräftigeren Jungs. Ich weiß, ich bin gerade voll im Combine-Thema bei Measurements, aber Robinson oder Zach Allen sind ganz gute Kandidaten dafür.
Brauchen sie vielleicht noch einen dritten Receiver? Sie hatten jetzt gerade Marquise Goodwin da oder mit Parkinson einen Tight End oder sagst du, das ist für das System sowieso nicht so wichtig?
Tatsächlich nicht. Also ich habe es ja auch in München gesehen und muss sagen, das ist tatsächlich nicht besonders, was dort andere Receiver an Bällen bekommen oder überhaupt an Optionen. Ne? Und das mit Dwayne Askridge, das ging auf jeden Fall nicht auf. Ich glaube, da würde ich jetzt nicht noch länger mit warten, ob das was wird. Aber so ein ähnlich twitchy Player wie Dwayne Askridge, den scheinst du ja tatsächlich für dein System noch haben zu wollen, der würde dir ganz gut stehen. Also da sind wir vielleicht auch wieder bei solchen Leuten wie Mecole Hardman oder so, ne? Die das dann sein können, was du dir da vorstellst, um so ein bisschen so, ja, auch mal das kurze Spiel bedienen zu können, sag ich mal, ne? Und nicht immer nur
Lauf
oder
lang.
Entweder klappt's oder, ne? Genau. Lauf oder lang, das ist ein gutes Wort. Und klar, das wirst du auch im Draft machen, aber Mecole Hardman hält dich auch nicht davon ab, im Draft diese Position auch nochmal zu adressieren. Also auf jeden Fall sollten sie davon Abstand gewinnen, noch länger an Dwayne Askridge, auch wenn sie ihn früh gedraftet haben, festzuhalten und zu sagen, ja, das muss unbedingt aufgehen.
Die Seattle Seahawks haben jetzt diesen Vertrag mit Geno Smith so gestaltet, dass du eigentlich nach 2 Jahren sehr gut rauskommst. Sind die Seahawks ein Kandidat für, wir draften nochmal einen jungen Quarterback?
Definitiv. Ich hatte das ja schon gesagt. Hab's, glaube ich, getwittert beim Combine, als ich Anthony Richardson zugesehen habe. Ich hatte das jetzt auch nochmal bei uns im Podcast Die Stars von Morgen gesagt. Es ist nicht überraschend, dass er so krass ist, ne? Also, dass er so performt hat da, das war für die ihn halt schon kennengelernt haben, einfach keine Überraschung. Aber wir müssen uns nichts vormachen. So ein Spieler weckt vor allem bei so Coaches wie Pete Carroll natürlich Begehrlichkeiten. Und er ist ein Quarterback, der definitiv noch ein Jahr auf der Bank sitzen sollte. Vielleicht sogar 2. Und wenn du Geno Smith so einen Vertrag gibst, dann machst du das mit dem Hintergedanken. Und zwar der, dass du halt schon mal Ausschau hältst nach der Option, die das danach sein kann. Geno kann auch spielen, bis er 36, 37 ist. Und solange darf er bei den Seahawks ja auch noch spielen, wenn sie keinen guten Quarterback finden. Aber finden sie ihn, dann ist Geno mit dem Contract, den er da bekommen hat, eben auch klar, okay, dann muss ich mir mit 35 nochmal ein neues Team suchen oder meine Karriere beenden. Ganz einfach.
Ja, und das wird ihm ja auch bewusst sein. Ich würde sagen, wir kommen zu den San Francisco 49ers. Die San Francisco 49ers schaffen es ohne Quarterback oder mit dritten Quarterback auf einen Rekord von 13-4, haben trotzdem noch einen Cap-Space von 7,8 Millionen, keinen wirklichen Cut-Kandidaten, aber ein paar Free Agents. Jimmy Ward, Jimmy G, Samson Okubam, Mike McGlinchey, Tyler Croft und Tayshaun Gibson. Alles Jungs, die eine relevante Rolle bei den San Francisco 49ers gespielt haben. Die 49ers haben aber auch gezeigt, hey, so abhängig von unserem Quarterback sind wir nicht, weil unser System an sich ist so stark und wir haben so gute Playmaker mit Christian McCaffrey, Deebo Samuel, Ayuk oder George Kittle oder auch ein Kyle Juszczyk in der Offense, dass wir jetzt nicht abhängig sind von dem einen Quarterback. Trey Lance ist meiner Meinung nach, die Sample Size, um ihn zu bewerten, immer noch zu gering. Aber eigentlich kannst du dich mit dem Ceiling von Brock Purdy auch nicht zufrieden geben. Die Defense hat einen unglaublich hohen Floor. Du hast halt auf jedem Level Playmaker. Du hast Nick Bosa und Arik Armstead. Du hast mit Greenlaw und Warner gute Linebacker und du hast in der Secondary halt mit Hufanga und Ward auch hier gute Playmaker. Das gibt dir immer eine Base. Aber was können die 49ers tun, um jetzt halt nicht nur den Sympathiepokal zu kriegen, sondern wirklich den Super Bowl zu gewinnen?
Du brauchst eigentlich dieses Jahr mal einen Star-Corner. Dafür muss aber auch das Geld da sein. Die 49ers draften da immer solide, also sie finden über den Draft alle paar Jahre wieder ordentliche Starter, aber es ist halt kein wirklicher Burner dabei, ne? Und das zieht sich echt schon irgendwie, ja, das zieht sich gefühlt seitdem Vic Fangio da ist. Und das ist echt schon lange her, zieht sich das so durch bei den 49ers. So, vielleicht habe ich den ein oder anderen Namen jetzt unter den Tisch fallen lassen.
Jason Verrett, wenn er fit war ein Star.
Ja, die zwei Spiele, die er halt hatte, ne? Das ist das halt, ne? Und den hat man ja auch als Free Agent dann geholt, ne?
Ja.
Weil man da auch, ja, dann, ich verstehe, das ist ein Ansatz, man investiert auch nicht viel in die Position, das ist auch okay, ne? Aber du hast eben gemerkt, dieses Jahr, ne, Fern des Quarterbacks, es ist, ja, es ist, wenn du eine Baustelle in diesem wirklich ausgereiften Team hast, dann ist es die. Ne? Die Sache ist, kannst du dir Jamal Dean leisten? So, der wird halt richtig eincashen. Kannst du das bezahlen? Muss man schon kreativ werden mit dem Cap, glaube ich.
Aber
ne?
Ist jetzt auch die andere Frage, ist Jamal Dean so gut, dass du ihn so bezahlen musst? Also ist er dir das wert? Also ich muss ganz klar sagen, ich finde ihn gut, ja, aber er ist mir nicht Top-Money wert.
Nein, ich bin bei dir. Tatsächlich ist das wieder so dieses typische, oh, der ist aber der beste Free Agent. Ja, aber ist halt trotzdem kein guter Spieler. Die guten Corners bleiben natürlich bei ihren Teams. Es sei denn, die Teams können sich das nicht mehr leisten. Und da haben wir dieses Jahr aber, glaube ich, keinen dabei, der so auf den Markt kommt. James was Bradbury wirst du sicherlich nennen wollen.
Nee, aber was passiert, wenn Ramsey auf dem Trade-Block ist?
Ja, why not? Die Frage ist nur, sie haben ihn jetzt ein paar Mal gesehen, das letzte Jahr. Die wissen auch, was Ramsey noch kann. Und also ja, der letztes Jahr würde ich niemanden mehr umgehauen. Das muss man ja auch sagen. Das war kein gutes Jahr von Jalen Ramsey. Das war, für den möchtest du eigentlich nicht viel ausgeben. Also das ist halt auch nochmal so eine Geschichte. Richard Sherman, damit hat man das ja auch gemacht. So ein Veteran, der halt ja nochmal ein Vocal Leader sein kann, aber bringt er dir dann das Spiel noch, ne? Vielleicht. Ja, da bin ich beim Draft-Thema, aber trotzdem, vielleicht müssen die 49ers einfach mal früh auf einen richtig athletischen, krassen Dude gehen, der da mal den Unterschied ausmachen kann und die Position echt ein paar Jahre besetzt. Da mal auch so ein bisschen von seiner eigentlichen Vita, wie man das Ganze angeht, halt abgehen und diese Position mal zu adressieren, weil in der Free Agency kriegst du halt wieder irgendeinen, so, ne? Aber
ich habe irgendeinen, mit irgendeinem Namen. Tatsächlich, er heißt Jonathan Jones und ist ja der Inbegriff von irgendeinem. Das ist,
das ist wirklich irgendein Name, vor allem auch noch.
Ja, also, weil der Typ kann dir eine solide Nummer 2 Corner-Position geben und er ist, wo er wirklich gut ist, ist im Slot, aber er ist halt auch wieder nur irgendein Typ, der dir halt, der dafür sorgt, dass du nicht in Runde 1 den Cornerback holen musst.
Ja, dasselbe wäre Cameron Sutton. Zum Beispiel. Ja. So, das ist alles okay. Und ich meine, du musst in der Free Agency auch aktiv werden, weil du nie weißt, was der Draft dir gibt. Das ist auch voll okay, ne? Aber vernachlässige das nicht. Hol mal echt so einen. Demodore Lenoir, das ist ein guter Junge, aber gib dem mal einen richtig, richtig guten Cornerback an die Seite. Vielleicht seinen alten Teamkollegen Christian Gonzalez, wenn er noch da ist, wenn die voreinander dran sind. Vielleicht muss man noch mal uptraden für so einen Mann. So, für einen guten Corner. Haben wir auch schon erlebt im Draft. Vielleicht lohnt sich das auch mal. Ne? Mal ein bisschen was machen und nicht diese Zeit verstreichen lassen mit diesem wirklich exzellenten Kader und Top-Coach. Du wirst da irgendwann traurig drauf gucken und sagen, warum haben wir da nicht mehr draus gemacht? So, also, jetzt mal Gas geben. Wenn ein Team All-In gehen sollte, ja, dann sind das dieses Jahr wahrscheinlich die 49ers.
Wie ist deine Meinung zur Quarterback-Situation? Trey Lance oder Brock Purdy?
Ja, beide. Ist doch kein Thema. Du hast doch den Luxus. Ne? Brock Purdy wird sowieso im Camp nichts reißen können. Also du wirst sowieso noch irgendwie, haben sie auch schon gesagt, auf dem Veteran-Markt mal gucken müssen, dass du dir noch einen mit dazu holst, der einfach ja das Clipboard hält und der dich durch die Preseason-Games bringt, sag ich mal, damit du deine Spieler bewerten kannst, der einfach Spiele sauber leiten kann, sag ich mal.
Hashtag Joe Flacco.
In so eine Richtung geht das dann, natürlich, ja. Aber das passt. Du willst ja auch spielen können dann, ne? So, und du willst Trey Lance natürlich nicht verheizen. So, und Lance hat dann erstmal 2-3 Wochen Zeit, bevor Purdy überhaupt wieder zurückkommt. Und wenn er es gut macht, dann spielt er weiter. Und wenn er es nicht gut macht, dann nimmt man Purdy halt mal rein und guckt, wie der sich macht. Aber so, momentan stellt sich die Frage ja gar nicht, weil allen Anschein nach soll Purdy irgendwann im Laufe des Septembers gesund werden, wenn alles in der Regeneration so läuft. So, und dann, dann stellt sich die Frage ja gar nicht, weil er die ganze Vorbereitung gar nicht mitgemacht hat.
Ist Brock Purdy ein One-Hit-Wonder?
Nee, würde ich nicht sagen, aber ich glaube schon, dass du jetzt keine besondere Entwicklung mehr von ihm sehen wirst und Teams sich natürlich auf sein Spiel mehr und mehr einstellen werden. Also das hat man zum Ende der letzten Saison schon gemerkt, dass Teams so langsam dann, also wenn du natürlich kein besonders kreativer Quarterback bist, dann wirst du auch relativ schnell dekodiert und sowas Ähnliches sehen wir ja bei einem Mac Jones zum Beispiel auch, ne, wo man das gerne auch aufs Playcalling schieben darf, auch zu Recht, aber wo man sich halt auch fragen muss, okay, es ist halt leichter, ihn zu verteidigen. So. Und je mehr Videomaterial du von dem Spieler bekommst, desto leichter wird es halt. Das ist so das Problem von Purdy. Aber in diesem Umfeld kann das natürlich trotzdem funktionieren. Und das ist ein Grund mehr. Wenn du junge Quarterbacks hast, dann baller alles in das restliche Team, was du hast, um diesem, auch wenn er durchschnittlich ist, halt eine Möglichkeit zu geben, zu gewinnen. Als Veteran hat der Junge keine Chance mehr. Wenn der irgendwann Daniel Jones Gehalt haben will, trägt er kein Team zu Siegen. Also das wird Brock Purdy nie werden, glaube ich. Aber das ist doch eine Rolle für ihn. Aber macht's dann auch, 49ers.
So, das ist doch mal ein guter Abschlusssatz. Macht es doch mal, 49ers. In diesem Sinne, das war die Folge. Das waren die Off-Season-Needs der kompletten NFL. Wenn euch diese Folgen und die Serie gefallen hat, dann bewertet uns gerne bei Spotify, liked uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Es war mir ein Blumenpflücken, Philipp. Das letzte Wort hast du immer du.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.